Der ich komme wieder zurück.
Zwetschgenkopf. Der Ende ist ein Zwetschgenkopf. Oh, jetzt ist es näher, jetzt muss ich aufhören.
Stadtfilter. Wir machen uns auf ins Neuland und ergründen, wo im Internet oben und unten ist. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Und ich bin nicht Angela Merkel, sondern der Matthias Schüssler. Und vis-à-vis da im Studio ist auch nicht Angela Merkel, sondern der Kevin Rechsteiner.
Und?
Jetzt musst du es nochmal sagen.
Hallo miteinander.
Genau, jetzt ist gut. Das ist die Sendung von der Woche 35 im Jahr 2013. Und wir machen wieder einmal Kummerbox live nach einer längeren Sommerpause. Das ist die grosse radiophonische Schlacht gegen Computerärger. Und Kevin, wo uns die deutsche Bundeskanzlerin doch so eine wunderbare Steilvorlage geliefert hat, wann hast du dich zum letzten Mal in Neuland vorgewagt?
Ich weiß es nicht.
Schon lange nicht mehr in dem
Moment. Vorletzte Woche habe ich am Kinoprojektor die Lampen ersetzt, habe ich vorher noch nie gemacht. Ja.
Das ist nicht schlecht.
Das wäre Neuland.
Das ist schwierig.
Nein, darum, du hast einfach die Lampe nie und dann hat es eine Software, wo du sagst, initialisieren und dann macht es das. Also es ist jetzt nicht so schwierig.
Oh.
Aber das ist Neuland gewesen. Für mich.
Das verstehe ich, ja. Die sind sicher Natur, dass du dann Angst hast, dass du sie fallen lässt, dass irgendwie 500 Stutz
wie das erste BIOS-Update, das man macht.
Ja, genau.
So Angst, dass alles kaputt geht. Wann hast du das letzte Mal Neuland gehabt?
Ich gebe es zu, ich habe mir das überlegt, natürlich vor dieser Sendung, weil ich gewusst habe, dass ich dann die Frage stelle. Aber ich musste ein bisschen überlegen. Aber es war im Januar, da habe ich ein neues Verkehrsmittel entdeckt. Ich war nämlich in Island und dort hat es so die Schneemobil gegeben.
Bin ich Schneemobil gefahren.
Oh, das ist super cool. Etwas vom Geilsten gefunden, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Und ich will eigentlich nur noch mich mit dem Schneemobil fortbewegen.
Kaufen wir unser Schneemobil? Ja. Den kannst du im Sommer haben und ich im Winter.
Ich hatte den Plan eine kleine Schwachstelle. Ich muss noch herausfinden, welche. Aber es ist also, ich meine, bei uns wäre es nicht lustig, weil gerade alles Schnee, wo sobald es hat, wird er weggeräumt und dann hat man ein bisschen Paranoia vor diesen Schneewehen.
Du könntest so auf dem direkten Weg auf Zürich fahren, dann müsstest du nicht der Straße entlang sein. Wenn es Schnee hat, dann wie Parkour, so der gerade Weg über die Landschaft, das wäre dann wieder cool.
Das wäre cool. Dann vielleicht bist du dann so erschöpft, dass du nicht mehr arbeiten kannst, wenn du da bist. Aber wir sind auf jeden Fall leicht unserer Zeit voraus, weil es ist schon Winter, dabei ist noch nicht mal so richtig Herbst, auch wenn dann vielleicht schon gleich mal Herbst ist. Wir fangen jetzt an und dank der NSA kann ich sagen, haben wir ja auch genug Fragen. Also so zur Datensicherheit und zur Privatsphäre. Wir reden über die Fragen, die ihr uns geschickt habt vorab. Ihr könnt, wenn ihr wollt, und ihr solltet wieder einmal, ich finde, ihr jetzt müsstet ihr dann wirklich wieder einmal live in die Sendung anrufen. Und es ist jetzt mit dem neuen Studio, glaube ich, viel einfacher, dass wir eure Telefone entgegennehmen.
Jetzt müssen wir jetzt wirklich mal testen.
Und das müssen wir mal testen, ob man das könnt. 052 203 31 00, das wäre eure Nummer da auf das neue Mischpult. Und ihr könntet dann Twitter und der Gartenhag-Tag Stadtfilterbruch. Und jetzt geht's los mit dem Clemens und einer Frage zur Überwachung und zu den Geheimdienst. Wegen der NSA-Affäre lese ich in Zeitungen über Hilfsmaßnahmen zum Schützen. Ich versuche, diese als totaler Laie zu kapieren. So ist es mir neulich gelungen, alle Cookies zu entfernen. Ich hatte mich häufig gewundert, warum bestimmte Seiten im Voraus wussten, wenn ich eine bestimmte Sache suchte. Cookies helfen dir gegen die NSA?
Nicht wirklich, nein. Also, so schnell erklärt, ist eigentlich ein Cookie eine kleine Datei, die auf eurem PC abgelegt wird, wo zum Beispiel drin steht. Sind ihr schon mal auf dieser Seite gewesen? Habt ihr irgendetwas in den Warenkorb gelegt? Ich glaube, so von Online-Shop kennt man das. Ihr geht in einen Online-Shop, legt etwas in den Warenkorb, geht aus dem Online-Shop raus und geht eine Woche später wieder rein. Dann weiss er immer noch, dass das im Warenkorb drin ist. Und das funktioniert über die Cookies. Aber in dem Moment, wo er die Cookies ableitet, dann sind die schon im Netz. Also ja, es nützt nur halb so viel eigentlich.
Die
ja.
Cookies haben immer gewisse, also gerade so Privacy-Paranoiker, haben es so ein bisschen auf die abgesehen. Und es gibt schon gewisse problematische Aspekte.
Ja.
Aber ich habe gerade letztens gelesen, dass man eben kann, so mit einem Browser-Profil, also ganz ohne Cookie, einfach die Informationen, die ein Browser preisgibt, der sagt, was er für ein Betriebssystem hat, was er für eine Auflösung hat, für eine Browser-Version und noch so ein paar andere Sachen. Wenn man die zusammennimmt, kann man schon Profil machen, wo man Leute sehr gut kann unterscheiden, ganz ohne Cookies und ja. alles. Also das ist, da muss man sich einfach keine falschen Hoffnungen machen mit so Massnahmen. Und es geht aber weiter. Mit einer neuen Beschreibung bin ich bei Firefox auf die Liste mit CA Certificate Authorities gestoßen mit etwa 200 Eintragungen. Sollte ich diese zur Sicherheit löschen?
Also das sind so Sicherheitszertifikate, wo verschiedene Dienste haben, Mail-Dienst vor allem. Sollen wir die löschen? Nein, nicht wirklich. Wenn ihr das nächste Mal auf die Seite geht, haben wir die wieder drauf. Also, es nützt nicht so viel.
Ja, und die sind eigentlich dazu da, um auch Verbindungen zu authentifizieren, um Verschlüsselung aufzubauen. Also, wenn man die löscht, schiesst man sich unter Umständen ins eigene Knie, weil man dann einfach nicht mehr kann.
Ja.
Die Sicherheit nimmt eigentlich eher ab. Also, auch wenn CA ein bisschen wie NSA tönt, zumindest mit einem A aufhört, eben nicht einfach alles löschen, was irgendwie gefällt. Das wäre so ein bisschen Aktionismus und das ist, glaube ich, nicht angesagt, oder?
Nein, ich glaube auch nicht. Ist so. Ja.
Wir kommen zu einer Frage von Franz, da geht es auch so ein bisschen um Sicherheit. Ich möchte KeePass 2.22 installieren, um die Zugangsdaten und Passwörter von Internetseiten zu verwalten, sodass ich mir nur noch ein einziges Masterpasswort merken muss. Kann eine solche Anwendung als sicher betrachtet werden? Mit anderen Worten, ist sie Hacker- und Geheimdienstresistent?
Nein, nichts ist sicher.
Genau, Sicherheit, hundertprozentige gibt es nicht. Haben Sie das nicht schon im Kindergarten gelernt?
Man muss aber sagen, die Passwortverwaltung ist eigentlich eine gute Geschichte, aber es hat eben eigentlich eine Vorgeschichte. Also wenn mein Passwort von meinem Mail-Account 123456 ist, dann nützt es nichts, wenn ich das in so ein Passwortverwaltungstool eintrage und nachher das Gefühl habe, das ist sicher. Die Tools wären eigentlich sinnvoll, wenn euer E-Mail-Passwort oder von all diesen Online-Diensten so lang ist, dass ihr euch das nicht merken könnt, 30 Zeichen und grossen Kleinbuchstaben, ich könnte es euch nicht merken, dann kann man das eben dort eintragen und muss sich eben nicht all die Passwörter merken. Für das macht es Sinn. Schlussendlich, wenn jemand an euren Rechner herankommt, kann er auf die Daten zugreifen. Die Wahrscheinlichkeit wird kleiner, das ist so. Aber die Möglichkeit ist immer noch da.
Ja. Also um die relative Sicherheit zu vergrössern, ist das eine sehr gute Methode. Ja. Und das KeePass hat auch so einen Generator drin, wo ihr könnt ganz komplizierte Passwörter zufällig generieren. Und die müsst ihr euch nicht mal selber merken für irgendwelche Webseiten, sondern die könnt ihr dann über das Programm eingeben. Und das hilft eigentlich, weil die automatisch generierten, die kann man sehr schlecht erraten. Und eben, also wie gesagt, knacken kann man eigentlich alles mit genug Aufwand und die NSA weiss man, die haben da in ihrem Datacenter in Utah, haben die glaube ich ordentlich PS dort unter der Haube, wenn es dann mal fertig ist. Ich glaube, es müsste im September, müsste ich dann irgendwann mal fertig werden und dann
geht es ab.
Das ganze Internet 1:1 dort kopieren, kontinuierlich. Und dann kann man natürlich im Grunde genommen sagen, wenn sie es jetzt auf etwas angelegt haben, dann können sie das knacken, sogar wenn das super verschlüsselt ist.
Ja.
Muss man einfach genug Rechenpower drauf rühren. Aber das machen sie nicht ohne Grund. Und so gesehen ist das eine gute Sache. Und das KeePass, das ist Open Source, das heisst, dort hinter die Türen von irgendeinem Geheimdienst wäre wahrscheinlich aufgefallen schon mal. dann geht es weiter mit diesen Sicherheitsthemen. Der Robert wundert sich über Hotmail. Outlook.com heisst das inzwischen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Aufforderungen von Microsoft, einen Sicherheitscode und eine alternative Mailadresse anzugeben. Für mich riecht das einmal mehr nach Versuchen, uns möglichst gläsern zu machen. Wie gehe ich am besten vor, damit man nicht allzu gläsern wird für Microsoft, Google etc.?
Also ich weiß nicht genau, was die Frage ist. Die erste Frage ist ja das mit der alternativen Mailadresse und dem Sicherheitscode. Und das, wie heisst das Ding? Das doppelte Authentifizierung, was immer. Ich habe den Namen gerade vergessen.
Ja, Two-Pass oder Two-Way,
ja,
oder irgend
genau,
so etwas.
Ja, genau, irgend so etwas. Das halt, wenn ihr euer oder dass nicht irgendjemand schnell so auf leichtem Weg euer Passwort kann zurücksetzen und zu euren Daten ankommt, geht es jetzt so, okay, man muss eine Sicherheitsfrage und nochmal eine Sicherheitsfrage und eine alternative Mailadresse und Handynummern und all das. Das ist eigentlich zu eurer Sicherheit da, eigentlich, aber natürlich schlussendlich, ja, ihr gebt wieder mehr Daten raus an die Dienste. Was mache ich dagegen? Ich weiss es auch nicht.
Ja, das ist ein Dilemma. Ich würde einfach fragen, ob man Outlook.com brauchen will. Weil eben, also was die Sicherheit angeht, ist, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, sind die kleineren Dienste generell, glaube ich, weniger im Visier von all diesen Datensammlern, weder die grossen. Und Outlook.com gehört natürlich mit zu den grössten. Also dort bist du einfach schon mal im Visier von den Hackern und du weißt, dass die NSA eine Hintertür dort drin hat. Tatsächlich, dort gibt es die. Also die können hingehen und sagen, wir hätten gerne die Mails. Und es wird jetzt noch ein bisschen darüber gestritten, ob es das einigermaßen rechtsstaatlich müssten machen, indem sie dann einen Durchsuchungsbefehl haben. Wobei, wenn Terrorverdacht besteht oder postuliert wird, dann kann man ja da, dann weiss man, dann werden die auch durchgewunken. Oder ob da einfach im grossen Stil das abzweigt wird oder ob es vorher abzweigt wird. Das ist am Schluss eigentlich auch gleich. Also dort, ja, dort finde ich, kann man sich ein bisschen sicherer sein, wenn man einen anderen Maildienst braucht. Wobei eben, also Mail ist wahrscheinlich generell sehr unsicher, was also die datensammelnden Organisationen angeht. Dort muss man sich einfach überlegen, was man jetzt als Mail hier schreibt und was nicht.
Ja, ich glaube, das ist die Problematik, die wir im Moment haben, dass man sich wirklich muss überlegen, was mache ich mit diesen Sachen im Netz, jetzt wo umso klarer wird, es wird überwacht, es wird kontrolliert. Ein Weg an dem vorbei gibt es nicht. Also es ist jetzt einfach Fakt, dass es so ist. Und jetzt kommen all die kleinen Dienste, die sagen, wir haben super Verschlüsselung und alles.
Genau.
Aber auch dort, das ist eine Frage von der Zeit, bis das nicht mehr funktioniert. Das ist so.
Und die Verschlüsselungsdienste, die dann auch angepriesen werden, ich habe gerade letztens über einen geschrieben, wo es um verschlüsselte Telefonie geht, dann findest du raus, ja, verschlüsselt wird dann nur vom, wenn du die Telefonanlage hast, von deinem Telefon bis zu ihrer, das ist so eine virtuelle Telefonanlage, also die du nicht selber musst kaufen, E-Phone heissen die, sondern die benutzt ist über das Internet und die Infrastruktur ist bei ihnen, dann geht es einfach verschlüsselt zu ihnen und nachher geht es unverschlüsselt über das Telefonnetz und dann kann jeder Geheimdienst sagen, jawohl. Und dann kannst du noch sagen, dann kommt es noch ein bisschen darauf an, eben, ob dann da ein Richter dazu ja gesagt hat oder ob das einfach unkontrolliert stattfindet. Und so gesehen, ich glaube, wahrscheinlich ist so der technische Ansatz, man versteht es auf eine Art, weil man würde sich gerne schützen, dass das einfach alles so läuft und man ruhig kann schlafen, aber der verhebt wahrscheinlich nicht, weil irgendeinen Ansatzpunkt gibt es immer. Und wenn man da die ansetzen, dann müssen wir einfach darauf schauen, dass die Geheimdienste kontrolliert werden und dass die nicht können machen, was sie wollen und dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Das heisst, dass ein Richter muss sagen, jawohl, der wird jetzt überwacht, Kevin und der Schüssler nicht, weil der viel braver ist. Oder? Also einfach, ja. Und, oder zum Beispiel auch, dass man die Leute ja müsste hinten drin informieren nach einer Überwachung und also die Geschichten, die es eigentlich gibt und wo man sich schon überlegt hat, unter welchen Umständen, dass es stattfinden kann. Es ist einfach so, dass man, ich glaube, das Vertrauen ist halt flöten. Man glaubt nicht mehr, dass man sich an die, dass sich die Geheimdienste an die Regeln halten. Und das kann man wahrscheinlich technisch nicht flicken.
Nein, also ich glaube, das ist so das ganze Weltbild, wo man jetzt, es ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber man muss in Frage stellen, all die Politiker, die sagen, ja, dann machen nichts Verbotenes und machen nichts Geheims. Und hinten dran vom Staat schwebt ein Geheimdienst. Also es ist so, wir dürfen etwas nicht machen, was der Staat offensichtlich einfach so darf. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit im Moment.
Und das wäre auch schön, wenn man denken würde, macht nichts Schlimmes, wenn man sich sicher wäre, dass kein Missbrauch stattfindet. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, wo ich das gehört habe. Irgendjemand hat zum Beispiel behauptet, dass, vielleicht fällt mir noch ein, wo das war, dass die Telefonüberwacher in den USA zum Beispiel sehr gerne private Telefongespräche einhören und wenn es eins findet, wo halt interessant ist, aus welchen Gründen kann man sich ja vorstellen, dann wird das umverzählt und dann klinken sich alle ein, die gerade Zeit haben und so. Also ich meine, so etwas tut natürlich das Vertrauen nicht.
Ja, das ist jetzt nicht optimal so.
Also, wir machen einen abrupten Stimmungswechsel und wechseln zu etwas, wo, glaube ich, das Problem ist nicht, dass zu viele Daten rauskommen, sondern dass zu wenig Daten rauskommen. Nämlich, Peter sagt, ich verwende einen Videowriter von aus dem Jahr 1987 von Philips. Ich habe einige für mich wertvolle Dokumente auf Disketten, die auf dem Videowriter erstellt wurden. Gibt es eine Möglichkeit, die Systemsprache des Videowriters so zu konvertieren, dass es unter Windows 7 lesbar und archivierbar wird? Videowriter, du kannst Glühbirnen von Projektoren wechseln. Du müsstest das wissen.
Videowriter, das ist so Video 2000. Acht Spur. Ist das nicht
so? Ich glaube, das Video führt auf die falsche Spur, weil man Videowriter, man hat das Gefühl, es hat etwas mit Video zu tun und eben mit dem Filmprojektor. Aber ich glaube, das ist eine Schreibmaschine und das Video rührt daher, dass sie so einen Videodisplay, also so einen Bildschirm hat.
Ich habe keine Ahnung, wie du die Daten aus dem Ding rausbringst. Ich weiss nicht mal, ob das ein Diskettenlaufwerk hat oder so. Ich habe keinen Plan.
Ja, ich habe angeschaut. Ich glaube, es hat 3,5 Zoll Disketten gehabt. Und was man jetzt machen könnte, ist sicher mal so ein USB-Diskettenlaufwerk besorgen. Gibt es für 40 Stutz oder so. Und dann stellt man wahrscheinlich genau das fest, was du jetzt gesagt hast, nämlich, dass man die Disketten dort einschieben kann, aber dass dann das Betriebssystem wird sagen, ich kann mit dieser Diskette nicht anfangen, weil die Diskette natürlich nicht irgendwie in FAT 16 oder FAT 8 oder was man da zumal auch immer dann mal, wo dann das DOS und so gekommen ist, man braucht hat, sondern mit irgendetwas Proprietärem, wo heute wahrscheinlich niemand mehr kann lesen.
Also eben, ich glaube, das eine ist, dass ich das Medium gar nicht mehr lesen kann. Und das andere ist dann, wenn man das Medium lesen kann, was ist dort überhaupt drauf?
Genau, und das wäre dann der nächste Schritt. Zuerst musst du mal können das Medium lesen und dann hast du dort, also dann musst du mal an die Daten herankommen und dann hat das ja vielleicht irgendwie eine ganz komische Art und Weise, die Daten dort drauf zu tun. Und sogar wenn du dann herausfindest, was dort eine Datei ist, dann hast du dort etwas, Tohu Abohu mit Steuerzeichen und vielleicht sind Zeichen anders kodiert. Also das A ist dann vielleicht kein A, sondern irgendetwas anderes. Also das heisst, du hast einen Schritt nach dem anderen, wo du viel Zeit würdest, verbröteln und es wahrscheinlich aussichtslos ist.
Ich würde jetzt auch sagen, also da müssen wir jetzt an einen rechten Freak ankommen, der sagt, ich möchte da mal ein bisschen basteln. Aber ich glaube, einfach so auf einem einfachen Weg geht das nicht.
Nein. Und also mir ist jetzt nicht ganz klar, ob sein Videowriter noch funktioniert oder ob er kaputt gegangen ist. Wenn er noch funktioniert, dann musst du es einfach ausdrucken und nachher einscannen und OCR drüber laufen lassen. Und das ist die einfachste und wahrscheinlich beste Variante. Und dann hast du wieder etwas, wo du damit kannst, etwas anfangen kannst. Und alles andere ist wahrscheinlich aussichtslos. Ja. Also vielleicht kannst du mal auf Holland zu Philips anrufen und dann hast du vielleicht irgendeinen dran, der das vor
26 Jahren
genau, das Ding da betreut hat.
Und gleichzeitig Windows 7 beherrscht.
Ja, und der riesen Freude hat, dass das Gerät noch irgendwo im Betrieb ist und dann keine andere Aufgabe hat, wieder dir irgendein Konvertierungsprogramm zu schreiben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich relativ klein. Und nochmal eine lustige Sache. Also ich finde ja lustig, dass etwas im Betrieb ist. Der Peter, der hat folgende Frage für uns. Ich habe für einen Kollegen ein Eisenbahnvideo ab TV auf meinen Panasonic-Rekorder gespeichert. Dann habe ich das Video auf eine neue externe Festplatte übertragen und auf dem Rekorder gelöscht. Es lässt sich via TV von der externen Festplatte abspielen. Wenn ich diese Festplatte am USB am PC anschließe, erscheint nichts. Was mache ich falsch? Ich habe fast das Gefühl, dass ich eigentlich genau das gleiche Problem, ein bisschen in einer anderen Verkleidung, oder?
Also, ich weiß nicht, was die... Ich habe das noch abgeklärt. Eigentlich tut Panasonic tut FAT32 die Festplatte beschreiben.
Ah, okay, aber dann ist das nicht das gleiche Problem.
Ja, also, eben auch da wieder. Eine Festplatte kann man in verschiedenen Formaten formatieren. FAT32, NTFS, whatever. Sind so Format, wie Daten drauf geschrieben werden. Und jetzt ist eben auch meine erste Überlegung gewesen. Vielleicht ist das in einem Format geschrieben, die Festplatte, die der PC nicht lesen kann. Das wäre so die erste Vermutung. Aber eben, der Mensch, den ich kenne, hat gesagt, Panasonic schafft mit FAT32, also sollte das eigentlich laufen. Die Frage ist, sieht man die Daten nicht, weil sie vielleicht versteckt sind?
Ja, oder genau.
Sieht man zwar Daten und kann es nicht aufmachen,
ja,
weil es wieder in einem Format ist, wo eben kein Player abspielt. Das sind so viele Varianten.
Das wäre auch ein bisschen so meine Vermutung. Ich kenne das Gerät jetzt nicht und kann darum nicht so... Ich habe auch ein bisschen gesucht danach, aber nicht wirklich etwas Schlüssiges gefunden. Ich habe dann niemanden kennt, wie du, der dann wirklich weiss, was Sache ist. Aber also, wenn man so schaut bei so Fällen, bei so Videorekorder von grossen Herstellern zumindest, die könnte vielleicht manchmal, denen kann man den Speicher erweitern mit externen Festplatten, aber man muss sich vorstellen, da steckt ja die paranoide Industrie dahinter. Also, wo dann, jetzt Panasonic ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie Sony zum Beispiel, wo dann selber die Geräte baut, aber noch selber Filmstudio hat und dann immer eine Wahnsinnsangst hat, dass jemand etwas aufnimmt und schwarz kopiert und ins Internet tut und Schindluder treibt und ihnen ihr Geschäft verdirbt. Das ist ja eine riesengroße Angst und darum würden sie am liebsten ihre Filme eigentlich gar niemandem zeigen, weil sonst könnte man sie ja missbrauchen oder so. Oder sogar, wenn du irgendwie einen Film eine Zusammenfassung erzählst, müsstest du eigentlich Lizenzgebühren zahlen. Das hätte ja die Industrie gern. Und darum habe ich ein bisschen den Verdacht, dass die das nicht machen, dass du einfach eine externe Festplatte kannst anschliessen, dass du dort drauf tust und dann das abgreifen am Computer und weiterverwenden. Ich habe das Gefühl, sogar wenn der das macht, dann gibt es da technische Massnahmen, die das aktiv verhindern.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Das bringt man nicht einfach so ohne.
Und es gibt vielleicht Geräte, die das können, aber die sind tendenziell dann irgendwie so von ganz so eher unbekannten Grümscheli-Buden, die dann so aus Taiwan kommen und wo man noch nie gehört hat davon. Weil die kümmern sich dann weniger um die Sachen. Aber sogar dann kann es sein, dass das, wenn man die Dateien sieht, dass es verschlüsselt sind, ja, dass der das ab Digitalfernsehen verschlüsselt aufnimmt oder irgendein DRM draufhaut. Also das ist wirklich schwierig, das abzugreifen. Und da kann man eigentlich sagen, dass Video wahrscheinlich am einfachsten wäre, zu schauen, ob das noch in dieser Mediathek steht und dann das übers Internet zu schauen und so zu konsumieren.
Wäre eine Möglichkeit.
Und dann sonst einladen und dann einen schönen Eisenbahnabend machen, wo es...
Mit Beamer und Popcorn.
Ja, und so einer Eisenbahntröte. Weißt du, so eine...
Eisenbahntröte?
Ja, weißt du, wie eine alte Dampflocke,
die so pfeift. Oh ja, genau. Das wäre auch leise.
Und dann in Nostalgie schwelgen, wie wir das so gemacht haben. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob wir noch ganz schnell die Frage haben. Ich blättere nochmal. Bringen wir die an, Frage 7, der Heinrich, der sagt, wir haben ein MacBook Air. Jetzt meldet plötzlich das MacBook Air ein Gerät namens No Model XXL, XXY mit der gleichen Nummer, IP-Nummer, greift aufs WLAN zu. Wir verstehen, dass nicht im ganzen Haus steht kein Produkt von HP. Und wie kann ein anderer Computer die gleiche IP-Nummer haben? Das WLAN ist geschützt.
Das finde ich sehr speziell. Vor allem, es ist kein Gerät rum.
Ja.
Keine Ahnung. Also, ich hätte jetzt auf den Drucker getippt. So spontan, weil also, es WLAN hier.
Genau, es gibt viele Geräte, die man manchmal vergisst, die auch noch WLAN haben. Das ist schon mal das eine. Der Name ist ein bisschen komisch.
Ja, habe ich auch gefunden.
Und also IP-Adresse, dass die manchmal doppelt gebraucht wird, das kann vorkommen, wenn zum Beispiel irgendein Gerät lang geschlafen hat und dann wieder aufwacht und dann halt eine alte IP-Adresse nochmal reaktivieren will, die dann vom Router, die werden auch in den Router verteilt, die ja immer wieder mal ein bisschen neu. Und was man dort machen kann, ist, man kann sie reservieren für das Gerät, das steht im Handbuch vom Router, wenn man das macht, und dann haben die immer das gleiche Gerät, die gleiche IP-Adresse, und dann sollte es eigentlich nicht gebraucht werden oder eins, die sich gegenseitig abspenstig machen. In aller Regel ist allerdings kein Problem. Man kann zur Not einfach das Gerät neu starten oder den Router neu starten, ja. Und dann hat sich das gelöst. Aber in dem Fall ist es eben HP No Model. Das tönt schon mal komisch. Und wenn sie sagen, sie haben kein Gerät von HP, muss man das wahrscheinlich auch glauben. Dann würde ich schon mal schauen, ob das WLAN dann wirklich sicher ist. Also ob das gutes Passwort hat, starkes Passwort, ja. Es gibt also ein paar immer mal wieder Router mit Sicherheitslücken, wo man dann relativ einfach drauf kommt. Dort müsste man dann vielleicht auch mal ein Update von der Firmware machen. Oder
ausser euer Wireless ist verschlüsselt, aber ihr seid mit dem Unverschlüsselten vom Nachbar verbunden.
Das kann natürlich auch noch sein, ja.
Das wäre nicht ganz weg.
Das kann auch passieren, ja.
Ja, gute ich hatte das nämlich auch schon gehabt, dass mein Notebook plötzlich in einem anderen Wireless in war. Und ich habe dann etwa eine Stunde lang gesucht, warum ich jetzt iTunes nehmen kann, über die Anlage laufen lassen. Das hat immer gesagt, es geht nicht. Ja, weil ich mit dem falschen Wireless verbunden war.
Ich behaupte, diese Frage hast du jetzt geknackt. Und das ist dann auch gewesen. Wir verlassen das Neuland wieder und gehen in altbekannte, bestens vertraute und komplett analoge Gefilde über, nämlich in Feierabend. Zuerst noch das nächste Mal Hummerbox Live gibt es am 24. September 2013. Fragen für die Sendung schickt ihr bitte jetzt schon auf digital@stadtfilter.ch. Eine kurze Antwort wie immer schon vorab per Mail. Und eben die Adresse ist ja auch gut für Lobtadel, Themenwünsche und satirische Kurzgeschichten. Ich würde gerne wieder mal so eine lesen, aber sie muss gut sein.
Kurzgeschichte.
In einer Woche kommt dann auf dieser Frequenz da das Interview mit den beiden Machern von der Bring App. Mit der kann man posten und vergisst nie mehr etwas. Und die erzählen dann auch, was eigentlich ein Lean-Startup ist und warum man das braucht und macht und so. Wir machen jetzt Büge. Ich wünsche Kevin schöne Ferien.
Vielen Dank. Ich bin weg bis am 20. Oktober. Ich bin, glaube ich, am 22. wieder da. Aber bis dann wünsche ich euch eine bis schöne Zeit.
Bin ich völlig aufgeschmissen, muss da Monolog halten und so.
Ganz allein.
Grauenvoll.
Tja.
Naja, Kevin, trotzdem mach's gut. Du hast, glaube ich, die Ferien verdient.
Ich hoffe es doch. Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.